Stell dir einen lautlosen Raubzug vor. Der Täter bricht keine Türen auf. Er schleicht sich direkt durch die Lüftungsschächte. Er bedient sich in den großen Fabrikhallen und modernsten Rechenzentren dieser Welt. Jeder einzelne Tag. Er stiehlt keine Geldscheine. Er stiehlt Energie. Unfassbare Mengen an Strom. Allein die Rechenzentren der Welt fressen pro Jahr über 415 Terawattstunden. Das ist fast so viel wie der Stromverbrauch von ganz Deutschland. Und bis zu 40% davon verpuffen einfach blind in den Kühlsystemen. Die Industrie steht daneben, völlig machtlos. Bis drei Forscher aus Darmstadt eine Waffe erfinden, um diesen unsichtbaren Dieb zu stoppen. Eine Erfindung, die sie bis ins Herz des Silicon Valley führen wird.
TU Startup Stories. Von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee.
Hallo, herzlich willkommen hier im Archiv der TU Darmstadt, vor allem des Innovations- und Gründungszentrums Hiest. Ich bin euer Ermittler Bartosch und wir öffnen heute die Akte Analytics. An meiner Seite ist wie immer mein Partner, Co-Ermittler und Geschäftsführer des Innovations- und Gründungszentrums Hiest, Harald Holzer. Harald, grüß dich.
Hallo Bartosch, ich freue mich sehr. Die Story ist sehr, sehr spannend. Ein globaler Energieraub in dieser Größenordnung, das hat einen Impact auf die Weltwirtschaft und auf unsere Gesellschaft. Das ist ein gigantischer Fall für uns. Wer sind denn die Helden dieser Akte?
Also absolut. Das ist auch in der Recherche, als ich bei euch im Archiv war, ich bin da abgeschnallt bei dieser Story. Und unsere Zielperson, das sind drei junge Wissenschaftler der TU Darmstadt. Das ist einmal Dr. Thomas Weber, Dr. Niklas Panten und Björn König. Und sie haben eine Software namens EtaOne entwickelt. Und das ist eine künstliche Intelligenz, die das Unmögliche schafft. Und wir verfolgen heute genau diese Spur.
Ich kenne Analytics natürlich und auch die drei Gründer, aber interessieren würde mich trotzdem, was steht denn in dieser Akte? Wie haben die drei Gründer das Problem denn angepackt?
Ja, ich glaube, sie haben etwas getan, was sehr häufig in der Wissenschaft vorkommt. Sie haben nämlich ihren Blickwinkel radikal verändert und sie haben aufgehört, wie so, ich sage mal, bisherige Ermittler der Industrie, nur nach so kleinen Einzeltätern zu suchen. Sie haben nach dem großen Fisch gesucht, ja. Und wir hören mal Thomas Weber an, denn ich habe ihn interviewt und er beschreibt den entscheidenden Fehler, den etablierte Konzerne machen.
Stand heute wird eine Pumpe, wenn jemand eine Pumpe optimiert, schaut er sich nur die Pumpe an. Wenn jemand einen Kühlturm optimiert, schaut er sich nur den Kühlturm an. Und dieses Gesamtsystem als einmal holistisch zu betrachten, also ganzheitlich zu betrachten, das ist im Endeffekt die Erweiterung, die wir mit Analytics erreicht haben.
Das ist ja schon sehr smart, etwas holistisch zu betrachten. Und ehrlich gesagt ist es ja nicht besonders neu und auch keine Raketenwissenschaft. Trotzdem sind sehr viele Unternehmen, wir konzentrieren sich immer auf die Einzelkomponenten, auf die einzelnen Säulen. Und ich glaube, so ein Erfolgsfaktor von Analytics war eben das System ganzheitlich, also holistisch zu betrachten, eben dieses gesamte System ins Visier zu nehmen.
Ja, man könnte nämlich auch meinen, wenn man jede Einzelkomponente optimiert zum Besten, dass dann alle im Gesamtsystem auch also optimiert sind. Ne?
Ja, das denkt ihr BWLer, aber die Ingenieure, die gehen da ein bisschen anders und die gucken sich das Gesamtsystem an.
Ja, wunderbar. Zum Glück haben sie es natürlich auch gemacht, weil sie haben damit auch gezeigt, dass eben etablierte Konzerne in diesen Denkmustern gefangen waren, wenn sie jetzt nur einfach ein Bauteil austauschen und dergleichen. Und das war auf jeden Fall sehr interessant.
Ich frage mich bei solchen Erfindungen immer wieder, warum machen das die großen Konzerne oder andere Unternehmen nicht schon längst und nicht schon längst richtig? Aber offensichtlich hat die Welt auf Darmstadt gewartet.
Absolut, ja. Denn bisher ist es ja so, dass die Maschinen einfach nicht miteinander geredet haben. Also diese Optimierung fand statt, aber die Heizung hat halt geheizt, die Kühlung hat gekühlt und arbeitet vielleicht auch manchmal dagegen. Und diese Maschinen, die arbeiten einfach blind gegeneinander. Und unser unsichtbarer Energiedieb, den wir am Anfang hatten, der feiert natürlich ein Fest. Der lacht sich ins Fäustchen, denn ja, der wahre Täter ist eigentlich diese fehlende Kommunikation in diesem System. Hören wir mal rein, was Thomas dazu sagt.
Und Stand heute werden selbst in neu gebauten Energiesystemen diese einzelnen Komponenten eben nicht aufeinander abgestimmt betrieben.
Was steht denn jetzt in dieser Akte? Wo genau in Darmstadt nahmen die Erfinder die ursprüngliche Spur auf?
Ja, also alles begann am Institut für Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen. Und das Ganze kann man auch finden unter den drei Buchstaben PTW.
Ja.
Und dort unter der Leitung von Professor Joe Eisele, dort forschen die drei in der berühmten Ether-Fabrik. Und dort beweisen sie im Labor, wer die Maschinen intelligent vernetzt, spart oft sofort 40% an Energie.
Ja, das ist der wissenschaftliche Beweis. Der bringt uns nur noch nichts. Er hat unfassbares Potenzial. Jetzt geht es aber darum, die Wissenschaft in die Praxis zu übersetzen. Und da ist, glaube ich, schon eine große Herausforderung, nicht nur für Ethalytics.
Absolut. Ich meine, wir sprechen hier tatsächlich vom Tech-Transfer, genau ja. An der Stelle. Und deswegen gründen die drei auch 2020 ihr Startup Ethalytics, denn sie wollen rausgehen. Sie wollen diese Technologie in der echten Industrie einsetzen. Aber dann kommt der harte Aufprall auf dem Hallenboden der Realität. Und das berüchtigte Tal des Todes setzt ein, beziehungsweise steht vor ihnen.
Ja, das Death Valley, hätten wir das nicht, gäbe es einige Startups mehr, die den Erfolg oder die erfolgreich sich entwickeln. Aber was hätte ihnen genau das Genick gebrochen?
Ja, es ist, glaube ich, so eine Mischung gewesen aus Überforderung und ja, einfach eine Verzerrung der Realität. Denn im sauberen Unilabor, da lief alles perfekt. Ja. Und sie träumten dort in diesem Labor natürlich riesig und entwickelten 20 verschiedene Softwaremodule und jedes Problem, was sie identifiziert haben, wollten sie auch gleichzeitig lösen. Doch die Industrie, da ist es nicht so sauber, da ist es etwas chaotischer, denn dort fallen auch mal Sensoren aus, Daten fehlen und Thomas Weber beschreibt das, ja, diesen emotionalen Tiefpunkt so.
Weil einfach sehr viele, also die Realität ist messy. Das Labor ist relativ sauber. Das Labor, ja, da kann man davon ausgehen, ich habe die richtigen Daten, die sind auch alle gut gemappt und wenn da ein Sensor nicht stimmt, dann kalibriere ich den halt mal schnell nach. Also das sind alles Bedingungen, die in der Realität in der Form einfach nicht erfüllt sind. Oder Netzwerkprobleme, Connectivity-Probleme. Also es gibt da sehr, sehr viele Rädchen, die ineinander greifen müssen, dass unser Produkt bei einem Großkunden tatsächlich auch funktioniert. Ja, wenn eins von 40, 50, 60 Rädchen, kleinen Zahnrädchen nicht funktioniert, dann funktioniert das gesamte Produkt nicht. Dann ist der Value, den wir erzeugen, null. Und da in erster Instanz alle diese Rädchen sauber ineinander greifen zu lassen, während die Realität so messy ist, wie sie eben ist, das ist natürlich in dem ersten, ganz besonders im ersten Projekt, eine riesen Herausforderung. Während gleichzeitig die Chance bzw. der Druck, der in so einem ersten Projekt da ist, natürlich unglaublich groß ist. Also das ist ein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also wenn wir das schafft, dann hat man viel gewonnen, dann hat man eine Success-Story, dann hat man einen bezahlenden Kunden. Man hat entsprechend was vorzuweisen. Wenn man es nicht hinbekommt, dann hat man gar nichts. Also dann hat man nur gezeigt, dass man es nicht hinbekommen hat, dann hat man eigentlich weniger als gar nichts, sondern man hat eine vertane Chance sozusagen.
Ja, das ist schon eine krasse Situation. Es geht ja nicht darum zu beweisen, dass etwas nicht funktioniert, sondern du willst ja letztendlich dein Startup und deine ursprüngliche Erfindung nach vorne bringen. Und deine ganze schöne Forschung nützt dir im Chaos der echten Welt nichts. Und viele Startups haben genau an dieser Stelle, in dieser Phase, existenzielle Ängste. Und in vielen Fällen geht es nicht weiter. Und umso schöner ist es, dass es bei Italytics weitergegangen ist.
Ja, absolut. Also es ging bei Ihnen weiter, aber ich glaube, das ist sowas, was ihr auch hier im Gründungszentrum sehr gut kennt, oder? Dass man denkt, man kommt aus dem Labor und dann, ist die Realität gar nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Welchen Tipp hast du da
an junge Gründer? Einen Tipp, der besteht aus drei Worten, der heißt Fokus, Fokus, Fokus. Und letztendlich durfte ich die Erfahrung auch in meinem Startup-Leben machen. Man denkt alles im Best Case, im Idealfall. Man hat ein Produktportfolio aufgebaut, was sämtliche Szenarien abdenkt und bekommt es dann nicht gewuppt. Und letztendlich kann man dann durch Fokussieren, durch Priorisieren doch einen großen Schritt weiterkommen. Wie man sieht, hat es nicht nur der Harald mal in seiner Vergangenheit gemacht oder geschafft, sondern auch Italytics.
Ja, Italytics, die haben erstmal abspecken müssen. Mhm. Von den 20 Modulen wurden es dann 2 und sie haben echt wirklich ums Überleben gekämpft, um am Markt auch zu bestehen.
Und was war letztendlich der Punkt, dass sie den Durchbruch aus dieser Krise geschafft haben?
Ja, der Durchbruch, das war wirklich was echt Abgefahrenes und wir kennen das aus der Wissenschaft auch und man nennt es Serendipity oder Serendipität und bedeutet eigentlich übersetzt so viel wie ein glücklicher Zufall war entscheidend dafür. Und das Schicksal, das mischt echt die Karten für sie völlig neu.
Warte, da brauchen wir mehr Details, genau an dieser Stelle für die Akte. Was ist denn genau passiert?
Ja, also pass auf, das muss man sich ja so vorstellen, die pitchen bei einem Klimaschutzwettbewerb in Frankfurt und dann passiert etwas. Und ich möchte gar nicht so viel verraten, weil diese Geschichte, die muss uns der Thomas Weber selbst erzählen. Hier kommt sie, pass mal auf.
Ganz am Anfang von der Gründung hatten wir uns, wie viele andere Startups auch, durch Wettbewerbe und Preisgelder und solche Themen unsere ersten Gelder generiert. Und da gab es eine Ideenausschreibung der Stadt Frankfurt zum Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. Und da hatten wir uns beworben, und zwar mit der Fraport. Hatten wir mit dem Flughafen Frankfurt hatten wir eine Bewerbung geschrieben, dass wir im Endeffekt die Betriebsoptimierung von den Klimaanlagen im Frankfurter Flughafen machen wollen und dafür im Endeffekt Gelder, also da muss dann der Flughafen nichts für bezahlen, sondern wir hatten auch keine Referenz zu dem Zeitpunkt, sondern dass es die Stadt Frankfurt über ihren Wettbewerb da macht. Da haben wir mehrere Tage, knapp eine Woche, haben wir diesen Bericht geschrieben oder diesen Antrag geschrieben. Und am Tag der Einreichung haben wir dann die Rückmeldung von den Kollegen vom Flughafen bekommen, sie dürfen doch nicht einreichen mit uns. Und dann dachte ich so, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt haben wir eine Woche lang diesen Antrag da geschrieben, hätten eigentlich unseren ersten Kunden gehabt an der Stelle, also einen ersten zahlenden Großkunden gehabt. Und jetzt springt er uns ab und wir haben praktisch noch die eine Woche in den Sand gesetzt. Okay, wir machen es so, wir reichen aber trotzdem ein. Also und setzen noch einen Disclaimer drunter. Leider, Anwendungspartner haben wir verloren. Muss man an der Stelle sagen, haben uns heute abgesagt. Das haben wir gemacht, dann haben wir eine Rückmeldung bekommen, ihr habt gewonnen. Unter der Voraussetzung, dass ihr einen weiteren Anwendungspartner findet und wir helfen euch dabei, diesen zu finden. Und wir kennen da auch schon jemanden. Wir haben ein großes Problem mit den Rechenzentren in Frankfurt, die so viel Energie verbrauchen. Und wir würden euch ganz gerne einen Rechenzentrumsbetreiber vorstellen. Wir hatten Rechenzentren überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wir kannten keinen einzigen Rechenzentrumsbetreiber, kannten die gesamte Industrie eigentlich gar nicht. Wir kommen ja mit der ETA-Fabrik aus der Automobilindustrie. Aber durch diesen Zufall, wo wir erstmal dachten, das ist der größte Fail und die Stimmung war erstmal im Keller, das war das Beste, was uns hätte passieren können, weil Stand heute machen wir weit über die Hälfte unseres Umsatzes machen wir mit Rechenzentren und auch unsere gesamte Investorenlandschaft kommt aus dem Bereich der Rechenzentren und auch das größte Marktwachstum ist im Bereich der Rechenzentren. Also eigentlich durch diesen Fail wo wir erstmal dachten, das ist der größte Fail überhaupt, sind wir auf den Zug der Rechenzentren aufgesprungen, bevor er so durch die Decke gegangen ist, was für uns am Ende des Tages der Sechser im Lotto war, kann man sagen, aus unternehmerischer Sicht. Also das war jetzt auch nicht so, dass wir als Visionäre gedacht haben, okay, wir setzen jetzt auf Rechenzentren, weil wir schon in weiser Voraussicht ahnen, dass das auf jeden Fall das richtige Pferd ist, sondern es war echt der blanke Zufall, der uns in die Richtung gepusht hat. Und ohne diesen Zufall hätten wir weder M12 Investment noch IBM Papst Investment noch diese vielen, vielen anderen Kunden noch unsere erste Success Story in der Form haben können.
Boah, krass, da bekomme ich fast Gänsehaut. Stell dir vor, du arbeitest mit Herzblut an deinem Projekt. Du machst einen Antrag und am Tag der Abgabe spricht ein wichtiger Partner ab. Und das bedeutet eigentlich, die Sache ist aus. Du kannst das Unternehmen dicht machen. Du kannst das Licht ausknipsen. Und dann gibt's eben diese Wendung quasi durch einen Zufall. Ich mag keine Zufälle. Ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Das ist wirklich super krass. Und ein herber Rückschlag wird quasi zum Sechser im Lotto. Stark.
Ja, ich bin da abgeschnallt, als er mir das gesagt hatte, weil, also ich muss sagen, ich glaube an Zufälle, ja, ich glaube irgendwie daran, dass manchmal sprichst du heute mit einer Person und 5 Jahre später ist die vielleicht für dich relevant, das weiß man gar nicht so und die Welt ist dann am Ende doch klein und ich finde, in dieser Geschichte steckt auch drin, genau diese Zuversicht, es einfach mal zu probieren, zu machen und diese Serendipity, die es da gibt, die steckt auch natürlich in dieser Geschichte von Thomas Weber und Analytics drin.
Nicht aufzugeben, glaube ich, ist so dieser große Erfolgsfaktor. Und wie lautet jetzt unser finales Urteil, lieber Bartosz? Liefern die Erfinder in der Praxis ab?
Ja, absolut, Harald. Und es ist wirklich ein beispielloser Triumph, denn ihre Software ETA1, die liefert echt harte Beweise für ihr Versprechen. Denn der Autokonzern Stellantis zum Beispiel spart über 60% Lüftungsenergie. Der Gigant NTT senkt den Kühlstrom um exakt 19,1%. Und diese Nachrichten, die verbreiten sich wie ein Lauffeuer, sogar bis nach Redmond, ins Hauptquartier von Microsoft.
Auch das ist eine mega coole Story. Redmond, Microsoft, der größte Tech-Konzern der Welt, wird auf die Gründer aus der TU Darmstadt aufmerksam. Wie cool ist diese Geschichte?
Genau, wer hätte das gedacht, gell? Darmstadt goes to Hollywood, ich meine Redmond, ja, wunderbar. Aber genau so ist es, der M12 oder M12 Fund, den Thomas auch gerade erwähnt hatte, das ist der exklusive Venture-Fonds von Microsoft, der steigt ganz groß bei den Hessen hier ein und sie führen die Investmentrunde an und am Ende sammelt Analytics unglaubliche 16 Millionen Euro in der Series A ein. Das ist natürlich ein totaler Erfolg. Und TU-Vizepräsident Professor Dr. Thomas Walter verleiht Ihnen stolz das offizielle Spin-off-Label der Universität. Und du erinnerst dich an dieses Spin-off-Label, oder?
Na klar, erinnere ich mich. Wir haben ganz stolz auch unseren tollen Spin-offs aus der TU Darmstadt dieses Label verliehen. Analytics war dabei. Und ehrlich gesagt, was für eine emotionale Reise. Vom staubigen Labor über die blanke Existenzangst bis zum Millionen-Ritterschlag durch Microsoft. Das ist einfach eine richtig gute Story. Für mich stellt sich so eine Frage, wie verarbeitet man einen solchen Erfolg, wenn man eigentlich ganz klein angefangen hat, ein paar Mal kurz vorm Scheitern war, es doch geschafft hat und jetzt Richtung Success, Richtung Erfolg unterwegs ist.
Ja, Thomas hat im letzten Abschluss des Interviews ein sehr schönes Statement hinterlassen für uns, für alle ZuhörerInnen da draußen. Aber das hat natürlich die Grenzen total verschoben, denn am Anfang denkt man eher lokal, regional und am Ende verändert so ein Startup wie Analytics die Welt. Ja? Und diese Botschaft, die uns alle anspornen sollte, hören wir uns jetzt mal an.
Also man sollte groß denken. Es macht auf jeden Fall Sinn, groß zu denken und das ist auch Teil der Journey. Das ist auch das, was unsere Investoren uns gesagt haben, dass sie es ganz schön fanden. Ist, letzte Woche hatten wir auch ein Meeting mit dem Investor, der gemacht hat, der findet es total geil, weil er gemerkt hat, wie zurückhaltend wir eigentlich noch vor 1, 2, 3 Jahren waren, versus der Situation jetzt, wo wir tatsächlich Think Big auch machen und dadurch auch ganz neue Ideen und auch ganz neue Herausforderungen im Endeffekt aufkommen, denen wir uns stellen wollen oder in welche Richtung wir arbeiten wollen. Ja, vielleicht ist es ein Teil der deutschen Kultur, dass man nicht zu überoptimistisch sein möchte oder zu groß denken möchte, aber ja, das ist, glaube ich, der Teil, der sich am ehesten geändert hat.
Das ist eine schöne Geschichte. Menschen dürfen sich ja auch weiterentwickeln. Und man sieht es bei den Gründern von Etalytics eben, die zurückhaltenden, eher konservativen Wissenschaftler, die sich dann eher in dieses Think Big weiterentwickeln. Und wir versuchen eben auch unsere Gründerinnen und Gründer dahingehend zu briefen. Was ist Founder Stream? An was kann man träumen? Wenn man jetzt die ganze Geschichte groß aufzieht und Think Big ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo wir in Deutschland speziell sicherlich einen großen Chancenraum haben, wenn wir das richtig machen.
Ja, und ich fand es toll, also dieses Think Big hören wir aus dem Mund eines promovierten deutschen Ingenieurs, ja, total cool. Das ist ja schon im Prinzip, Mind Change, ja. Und ich finde das toll, es ist auch eine wichtige Botschaft natürlich, die wir da nach außen senden möchten, hier über diese Akte, die zeigt, dass man es auch machen sollte, auch dieses Think Big und nicht zu bescheiden sein, was ja sehr oft im Wissenschaftssystem und auch in dieser Startup-Bubble hier so ein bisschen auch vorherrscht.
Absolut.
Ja, also wir haben hier einen meisterhaften Fall. Künstliche Intelligenz hat den Energiedieb gestellt, ja, und wir als Ermittler, wir klappen heute die Akte Etalytics erfolgreich zu. Wenn euch diese emotionale Spurensuche gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, traut euch selbst, groß zu denken, teilt die Folge mit euren Kolleginnen und Kollegen und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir eine neue Akte öffnen bei TU Startup Story. Harald, vielen Dank dir.
Es hat Spaß gemacht, Bartosz.
Und bis zur nächsten Akte.
Jo.